Schönen guten Morgen, liebe Jonathan. Schön, dass ihr das Internet gesucht habt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, ich bin der Jonathan Prelic. Ich bin 34, wohne im Kanton Schweiz, genau in der Gemeinde Art und mache dort verschiedene Sachen. Ich bin ausgebildeter klassischer Sänger, bin am Singen, unterrichte Gesang, dirigiere, bin Musikschulleiter und mache auch noch relativ viel Politik.
Ja, wenn man sich mit dir beschäftigt, kommt schneller mal die Musik. Und da habe ich mich mal so überlegt, was gibt die Musik am Jonathan?
Ja, mittlerweile Geld, das ist mein Beruf. Aber natürlich gibt es Musik viel mehr. Musik macht einerseits einfach unglaublich viel Spass, weil es etwas unglaublich toll ist, mit Leuten zusammen Projekte lancieren, durchzuführen, Musik zu machen, aufeinander zu hören. Miteinander halt Sachen gestalten. Das ist, sind einfach immer wieder unglaublich schöne Gefühle. Auch jetzt, nachdem dass ich schon über 20 Jahre Musik mache, kommen die Gefühle immer wieder. Und ja, es ist ein unglaubliches Privileg, so einen Job zu haben und immer wieder dürfen auf der Bühne stehen oder an einem Konzert singen, mit Schülerinnen und Schülern neue Lieder entdecken. Ja, das ist einfach immer wieder sehr erfüllend.
Was war denn so der erste Moment gewesen in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das wollte ich machen und das hat mit Musik zu tun? Hat es so einen Moment gegeben, wo ich wollte jetzt klassischer Sänger werden?
Das ist eine gute, aber schwierige Frage, weil ich habe schon immer gut und gern gesungen, glaube ich. Also gut ist relativ, als 2 Jahre gar nicht einfach vor mich hintrallert, aber meine Eltern erzählen heute noch, dass ich dann schon gesungen habe. Und dann ist es immer so ein bisschen weitergegangen. Mit 12 Jahren habe ich dann das erste Mal im Theater Art im Kinderchor mitgesungen. Das war sicher relativ entscheidend gewesen, weil ich dort schon das erste Mal so die Bühne kennengelernt habe und ja, gelernt habe, mit anderen zusammen singen. Und habe dann wie schon gemerkt, ja mal, das mache ich, glaube ich, noch, ja, im Verhältnis nicht so schlecht. Und habe gemerkt, das macht mir Spass. Aber es war dort noch nicht die Entscheidung da gewesen, ich will unbedingt Gesang studieren. Ich habe es einfach immer gerne gemacht und hat sich so weiterentwickelt. Und irgendwann nach dem Gymi war dann halt die Frage, was mache ich in meinem Leben? Und habe dann gefunden, ich mache jetzt mal die Aufnahmeprüfung für das Studium. Und es hat geklappt. Und dann nachher ist eins hat nach dem anderen gefolgt.
Was passiert denn, wenn der Jonathan singt für den Jonathan?
Es kommt ein bisschen darauf an. Also, zuerst, es gibt natürlich verschiedene Phasen. Gibt es mal das
okay,
Üben.
Okay, erzähl mal die Phasen.
Es gibt natürlich das Üben, wo man alleine im Kämmerle hockt und wo wirklich halt Arbeit ist und je nachdem, wie schwierig das Stück ist.
Und technisch wahrscheinlich
auch. Genau, sehr viel technisch, wo ja manchmal auch nicht so lustig sind, weil man halt seine Unzulänglichkeiten immer wieder erkennen muss. Aber das gehört halt zum Job dazu, dass man auch Sachen muss machen, die einem vielleicht nicht so liegen und dann muss man einfach technisch das irgendwie lösen können. Und das finde ich aber auch mega spannend, das mache ich nach wie vor auch mega gern. Und das ist, dort ist es mehr so
ein Vielen,
ja, genau, so das Tüfteln, so, ah, wie kann ich es noch besser machen? Aber das, ich sage es mal, dort liegt mehr so der Spass dran, zum an sich arbeiten und zu arbeiten. Und dann gibt es halt einen Moment, wo es erstmal alles zusammengesetzt wird, wo man die anderen Leute trifft. Das ist meistens so der Moment, wo, ich sage jetzt mal, so Nervosität kommt, so, habe ich es richtig einstudiert? Bin ich am richtigen Ort?
Habe ich den Text noch?
Genau, habe ich den Text noch. Und dann, ja, im Idealfall ist es nachher dann ein gutes Erlebnis und wir machen zusammen Musik. Und dann ist es auch nicht immer gleich, aber wenn es wirklich super läuft, ja, einfach ein schönes Gefühl.
Kommt Glückshormon. Dann der Flow-Moment,
ja, den man genau.
So kennt in diesem musischen Bereich.
Ja, schon auch. Also, ich nehme an, schon wirklich bei dir, wenn du merkst, ein Interview läuft oder ja. So, bist du auch im Flow und bist nicht mega angespannt, sondern es läuft, oder?
Ich muss nicht so viel ziehen, sondern es ist eher mehr so ein Ping-Pong, oder?
Ja, das kann man vorstellen, oder? Und dann wie merkst du, so das, was ich mache, macht Spass und es läuft und ich glaube, den Leuten, die zulassen, macht es auch Spass.
Wie würdest du deine Tonart beschreiben, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat? Ich habe mich natürlich mit dem ein bisschen befasst, aber wie würdest du deine Tonart beschreiben?
Also meinst du meine Stimme, ja, oder meine Stimmlage?
Meine Stimmlage,
ja. Also bei der männlichen Stimme gibt es eigentlich so grob gesagt 3 Arten. Bass sind die ganz tiefen, Bariton ist in der Mitte und Tenor sind die höheren. Und ich bin Bariton, das ist so zwischendrin. Man sagt so spät ist unten kein Ton, oben kein Ton, Bariton. Also ich habe weder ganz hoch noch ganz tief.
Aber du bist in der goldenen Mitte.
Genau, kann man schön gesagt, ist das so, ja.
Aber man hört viel von, wenn man sich in der Klassik ein bisschen beschäftigt, von der Tenor, oder? Also Bariton oder Bass höre ich eigentlich wie weniger. Warum hat sich das so im Mainstream verfestigt?
Ja, das stelle ich natürlich auch fest, dass es, wenn denn Tenor die bekannten Leute sind, das ist schon historisch so gewachsen. Also ganz früher hat man mal die Kastraten gehabt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast.
Oh, so ganz weit weg.
Ja, dort haben wir effektiv Millionen von Buben kastriert, damit sie länger höher singen. Und irgendwann ist mit denen ein bisschen weggekommen, von dem zum Glück. Und dann ist aber immer noch die fast...
Knabenchöre, oder?
Ja.
Sind aus dem entstanden.
Ja, auch, ja. Und mir war immer noch halt fasziniert von, es geht immer höher und lauter, oder? Und das ist natürlich schon, ein Sopran kommt halt höher als ein Bariton und, oder ein Tenor kommt auch höher als ein Bariton. Ich glaube, die Leute finden es halt wie noch faszinierender, dass man noch höher kann singen. Das wäre so meine einfache Erklärung. Aber mit dem kann ich sehr gut leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Neid habe auf die Tenöre, weil die haben zum Teil recht schwieriges Zeug zum Singen. Und dann das Bariton ist doch grundsätzlich ein bisschen entspannter.
Ja, und ich denke auch, oder? Du hast ja vorher schon gesungen, der ganze Stimmbruch und so wird wahrscheinlich schon auch ein bisschen matchentscheidend gewesen, wie du weiter singst, oder?
Ja, Stimmbruch ist ein spannendes Thema. Da gibt es ganz verschiedene Entwicklungen. Zuerst mal, es gibt zum Beispiel Buben, die vorher erste Sopran, also ganz hoch gesungen haben und nachher zweite Bass, die tiefstmöglichste. Also das kann man sehr schlecht voraussagen, woran das geht. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man im Stimmbuch gut zu seiner Stimme schaut. Und dann ist es auch so, dass die Stimmbücher extrem unterschiedlich sind. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht an mein Stimmbuch erinnern. Ich habe relativ einen klaren Schnitt gehabt. Ich konnte einfach mal ein bisschen tiefer singen. Aber ich habe nicht so die klassische Husten und kratzige Stimme gehabt.
Und so plötzlich war er einfach da gewesen, wahrscheinlich.
Ja, genau. So.
Wie wichtig ist die Atmung im Singen? Ich nehme die an, wichtig, weil ich beschäftige mich momentan mit der Nasenatmung.
Ja.
Und darum habe ich gedacht, das könnte ich jetzt gerade so reinschieben, bei einem klassischen Sänger, wie wichtig das die Atmung ist.
Ja, Atmung ist natürlich das A und das O. Wenn das nicht klappt, dann klappt das Singen nicht. Also, wie ist mit Nasenatmung? Was hast du dort schon?
Ja, es geht einfach darum, ich habe mich einfach mich beschäftigt, was bringt mich... Was beruhigt mich und wo komme ich am meisten Energie über? Und dann habe ich mich auch mit dem einfach befasst und habe eigentlich gemerkt, dass durchs Maul schnaufen fast kontraproduktiver ist, wie über die Nase zu schnaufen.
Ja, und das wäre so eine beruhigende, ja. Aber das ist sicher ein Punkt. Also richtig atmen beruhigt extrem. Also das merke ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rede halte oder sonst einen Auftritt da und so bewusst mal den Bauch abschnaufen, das ist schon mal beruhigend. Mhm. Und das hilft. Aber beim Singen ist natürlich einfach hat es ganz viele andere Aspekte. Also zum Teil hat man halt relativ lange Phrasen, also Abschnitte, wo man muss singen und wo man halt dementsprechend muss genug Luft in der Lunge haben, um das überhaupt können zu singen. Und dann ist natürlich nicht nur das Einschnaufen wichtig, sondern auch das Ausschnaufen. Also Singen ist ja Ausschnaufen und dass man das richtig timet. Und das ist schon, ja... Ja, dem schafft man immer.
Und dann sind wir aber wieder im Kämmerli beim Jonathan, der dann halt auch das optimiert.
Richtig, ja. Auch das ist immer wieder die Frage, wo schnaufe ich, bei welchem Stück, wieso. Und dann ist es aber auch so, dass eben das mit der Nase schnaufen ist noch spannend. Zum Beispiel, wenn eine lange Phrase kommt und ich Zeit habe, kann es durchaus sein, dass ich mal durch die Nase schnaufe. Aber wenn es schnelle Stücke sind, ist es unmöglich, durch die Nase
schnaufen. Nein, dann muss man halt irgendwie dann einfach suchen, oder?
Genau, dann muss es einfach möglichst schnell gehen und dann das Maul ist halt doch recht viel grösser als die Nase.
Wie viel Mal tust du dich auch aufwärmen? Also weißt du, jetzt für so ein klassisches Stück, wie weit geht die Vorbereitung? Also wenn du am Abend singen musst, wann gehst du aktiv an deine Stimme an dem Tag, um sie temporieren?
Es kommt ganz auf die Größe vom Stück und von der Länge drauf an. Ich sage jetzt mal, reden wir mal von einem grossen Auftritt, dann fängt eigentlich die Vorbereitung schon einen Tag vorher an.
Ich habe es fast vermutet.
Weil das heisst auch einen Tag vorher, also was so ein bisschen ein Spleen ist von mir vielleicht, aber wo du nicht relativ konsequent bist, vor grossen Auftritt am Abend vorher trinke ich keinen Alkohol und schaue auch, dass ich halt genug geschlafen, dass ich wirklich einfach voll bereit bin. Also du schaffst ja auch mit, kennst ja Sportlerinnen und Sportler auch gut. Die bereiten sich ja auch auf einen Wettkampf vor und tun sich vorbereiten. Und das ist bei uns genau gleich. Man will einfach einen fitten Körper haben. Und dann, ja, im Idealfall schlaft man gut, isst gut. Ich bin jetzt ein Sänger, der gerne mit vollem Magen singt. Also ich habe gerne etwas im Bauch.
Ah, okay.
Ja, es gibt aber viele, die das nicht gerne haben. Und dann ist schon so, gibt es so Übungen, die man macht. Aber da kommt es auch ganz darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel 3-4 Auftritte nacheinander habe oder viel Probe, dann ist die Aufwärmphase relativ kurz, dann bin ich eigentlich in 5 Minuten bereit. Und wenn es halt nicht ganz so fit, oder wenn der Körper ein bisschen müde ist, braucht es ein bisschen mehr, dann muss man halt ein bisschen mehr Bewegungsübungen machen. Oder halt so die klassischen Na-na-na-na-na, die ich jetzt noch nicht vormache, die wahrscheinlich nicht so spektakulär sind.
Oh, feel free.
Nein, ich glaube, ist gerade ganz okay.
Probe, ist das anders wieder für dich im Stillenkämmerli an dir arbeiten?
Ja, also ich tue es sehr gerne für mich im Stillenkämmerli arbeiten.
Aber Probe nicht?
Probe tue ich weniger gerne. Also Probe ist immer eben der stressigste Moment, weil man ist unter Beobachtung und man muss möglichst gut machen. Mhm. Man hofft, dass man eben alles richtig geübt hat. Und gerade zum Beispiel in Oper- und Operettenproduktionen ist man auch relativ lange am Arbeiten und man muss wieder Sachen umstellen. Also es ist nicht, dass ich das ungern mache, aber
nein, es gehört einfach
das dazu. Gehört dazu. Aber wenn ich einen Teil am wenigsten mag, ist es wahrscheinlich das, dass eben das lange klappt und das ist jetzt zu wenig gut gewesen, das müssen wir einisch.
Ja, das kann ich eben auch so. Also. Ja, bei Moderationen und so. Natürlich muss man sich vorbereiten für sich, aber so Proben per se, dann kann ich mir dann eher Flüchtigkeitsfehler erlauben, weil ich schon das Gefühl habe, ich habe ja die Moderation schon gemacht, aber das war in der Probe gewesen. Und dann fange ich an zu studieren. Das hat aber in der Probe besser tönt und dann fange ich mich an von hinterfragen beim Machen. Dann bin ich eher der, der sagt, okay, eine Probe, aber kein zweites Mal, weil ich nachher zu viele Vergleichsmöglichkeiten habe, um dann wirklich, wenn es dann zählt, drauf loszugehen.
Ja, das kann man vorstellen, dass das der Punkt ist. Bei uns ist natürlich, je nachdem, wenn es eine Operproduktion ist, dann haben wir eine Probephase von 6 Wochen mindestens.
Ja, dann.
Und dann, also das braucht es ja auch. Aber ja, das gehört halt zum Job dazu, aber es ist schon manchmal so, jetzt gerade bei den Auftritten, wir denken schon eben, wie du sagst, man hätte es, Probe habe ich es doch mal noch besser können, wieso klappt es jetzt nicht. Aber das ist ja dann auch spannend, um wieder sich in der Frage, okay, was habe ich gemacht, was habe ich gedacht, dass es nicht funktioniert hat.
Wenn ich jetzt den Jonathan wieder so ganz plump frage, was ist seine Lieblingsoper, was würde er mir jetzt sagen?
Also ganz plump, also ich mag sehr gerne Verdi. Mhm. Und Rigoletto ist eigentlich schon immer eine von meinen Lieblingsoper gewesen. Also wenn ich glaube, das eine müsste sagen, ist schon Rigoletto. Ich finde, es gibt ganz viele andere coole Oper, aber Rigoletto ist einfach halt super, weil das kann man hören, wenn man keine Ahnung hat von klassischer Musik und man erkennt mindestens ein Stück, nämlich das von der Pizza-Werbung. Und das, weißt du welches? Und es hat gleich so, es ist sehr dramatisch, es hat schöne Melodien und es ist sängerisch spannend. Wenn ich jetzt mich für eins müsste entscheiden, dann glaube ich die. Kennst du sie?
Ich wollte sie fast schon mal schauen, weil ich bin ja ein grosser Kinogänger.
Ja.
Und ab und zu tun wir das also auf den Horizont und einfach auf zum mal wieder etwas anderes zu sehen. Gibt es gewisse Kinos, die mit der Met Opera streamen und dann gehe ich manchmal in so Opern schauen und ich weiß, sie fast schauen, aber das hat der Termin nicht gepasst. Aber das ist schon auch so ein Feeling für sich, weil dann komme ich so mit meinem dreckigen Rollstuhl von draußen in den Kinosaal und ich drücke einfach den Altersdurchschnitt. Wahnsinnig! Aber das ist für meine mitschauenden Personen wirklich so ein Happening. Sie kommen mit dem schönen Anzug und so. Und ich komme einfach und genieße das. Aber es ist spannend. Es ist wirklich spannend.
Ja.
Und das letzte Mal habe ich Romy und Julia angeschaut.
Ja.
Und habe einfach faszinierend geschaut, wie lange so etwa wirklich eine Viertelstunde kann singen kann, dass sie jetzt dann stirbt.
Ja.
Und wie dramatisch das ist. Und das finde ich dann schon sehr, vor allem auch zu sehen, wie die Opernsängerinnen und Sänger also mit ihrem Körper ganz anders umgehen, wie dann jetzt andere Menschen, wo du einfach merkst, das ist ihr Kapital.
Ja.
Das strahlt sie auch aus.
Ja.
Das finde ich höchst spannend.
Ja, es ist halt schon so, gerade wenn wir verkältet sind, können wir nicht arbeiten. Wir müssen schon gut zu unserem Körper schauen. Das ist schon etwas Wichtiges. Und übrigens im Theater Art, wo ich ja regelmäßig mitmache, wir haben jetzt seit letztem Jahr haben wir jetzt also auch zwei Rollstuhlplätze. So ganz vorher sind wir so am Rand gewesen und jetzt hat man es schön geschafft.
Schön in der Reihe.
In der Reihe innen, ja. Das ist also, wenn du mal dort willst, schauen willst, wir werden also vorbereitet.
Gut, dann test dich dann das mal. Wie einfach oder wie kompliziert ist es, jungen Menschen wieder Musik auch näher zu bringen und für Musik zu begeistern? Oder ist das immer gleich?
Also ich glaube, begeistert von Musik, ich kenne glaube es niemanden, der das nicht in irgendeiner Form ist. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Musik sagt mir gar nichts. Es gibt viele Leute, die sagen, ich mache nicht so gerne Musik, aber ich höre gerne. Ja. Aber
für eine Frage zum
Gehör. Bist du nicht so musikalisch unterwegs?
Also, ich singe unter der Dusche.
Ja, sehr gut.
Das passiert einfach. Oder ich summe etwas von mir vor. So ein Ohrwurm oder so. Und manchmal, wenn ich Kopfhörer drauf habe und irgendwie einen Song von Bruce Springsteen so anfange, dann ist merklich, was um mich herum passiert. Ich bin auch mitgesungen. Egal, ob ich es so gut tut. Ja. Ich könnte ja nicht, ich habe Kopfhörer an. Darum ist es nicht gleich. Kamen und die S-Bahn-Fahrerinnen kenne ich das langsam, dass der einfach aus mir rausbricht.
Sehr gut.
Ich kenne das schon, aber so ein Instrument rein von der Motorik her, bin ich immer im Musikunterricht der war, wo Ginelle gemacht hat, oder der Triangel. Und der hat sich dann halt die Freude schnell verbrüsseln.
Ja, aber eben, das ist mindestens mal ein Anfang unter der Dusche singen. Das ist ja schon, ich glaube, das ist etwas, was fast
alle machen. Aber kannst du mir erklären, warum?
Warum, dass man das macht?
Die Faszination unter der Dusche singen. Ich kenne auch andere Leute, die dann animiert werden zum Singen beim Duschen.
Ja, also ich glaube schon.
Ist es beruhigend?
Oder? Ja, also das kann sicher etwas sein, beruhigend. Aber so die Faszination beim Singen ist ja wie, eben, ich bin eigentlich nackt, also in der Dusche ist man ja effektiv nackt, aber auch sonst beim Singen, man hat nichts dabei. Ja. Und man macht eigentlich Töne mit seinem Körper und sonst nichts. Und das ist eigentlich schon etwas faszinierend, dass unser Körper das anbringt, eben so Sachen zu produzieren, die dann zum Teil sehr kunstvoll sind und zum Teil einfach Spass machen. Ich glaube, in der Dusche ist es einfach nochmal etwas, man ist alleine. Es klingt gut, weil es ja so kleine Räume sind mit guter Akustik und dann kann man sich so schön. Und
gleich ist es ein bisschen dämpft, dass jetzt, wenn jemand da in der Küche raussteht, mehr das Duschen gehört als das reine Singen.
Genau.
So, ja. gleich ein bisschen stärker ist, oder?
Genau, also das ist schon etwas. Und du hast eben noch gefragt, wegen den Jungen zu begeistern. Eben, ich glaube, die Begeisterung ist um. Und die Begeisterung ist wirklich bei, ich glaube, fast allen für Musik um. Aber natürlich nicht für jede Richtung. Aber ich hatte gerade wieder ein Projekt im Kollegen Schweiz gehabt, wo ich Chorleiter bin, wo wir Schubert-Messe gemacht haben, wo ja sehr etwas klassisch ist. Und dann doch auch ein paar Jungen am Schluss gesagt, hey, es ist jetzt wirklich cool gewesen, schön, dass wir das Projekt gemacht haben. Also, ja, ich glaube, du kannst mit sehr viel Musik viele Leute begeistern.
Und wie muss man denn die Klassik an die Jugend anpassen? Oder ist einfach klassisch immer evergreen, dass man das kann begeistern? Oder muss man da Anpassungen machen?
Also ich glaube, wichtig ist so zu vermitteln, dass man überhaupt so die Jungen anführt. Ja, genau, dass man mal die Jungen dort anführt, dass man vielleicht auch erklärt, wie sind die Stücke aufgebaut. Weil sonst ist auch der Zugang schwer. Weil sonst hört man irgendein Stück mit Streichern und dann, was passiert da genau. Und dann gibt es mittlerweile sehr gute Mittel, wo man die Jungen anführen kann, zeigt ihnen, wie funktioniert das, was passiert. Und natürlich auch, wenn die Jungen selber Instrumente spielen, weil dann hat man auch noch einen ganz anderen Zugang. Auch wenn du jetzt nicht selber, sag ich mal, der Stargeiger wirst oder die Stargeigerin, sondern einfach weisst, okay, so geht das Instrument und ich habe vielleicht auch schon Mozart gespielt und dann das nachher auf der Bühne gesehen. Ich glaube, so, das ist schon der Zugang und das wird viel gemacht. Wie sich es dann entwickelt, ist dann die andere Frage. Aber ich glaube, in irgendeiner Form wird sich das immer durchziehen.
Ist dann auch, wie du schon erwähnt hast, ist dann auch der Mozart der zugänglichste für Kinder? Oder welcher klassische Komponist oder auch so ist denn für die Jugendlichen so am naheliegendsten?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist wichtig, Kinder, also gerade kleine Kinder, sind eigentlich extrem offen. Also da kannst du eigentlich fast alle Musik mit ihnen hören und sie denken nicht, das ist grusig in der Regel, sondern die haben eigentlich recht schnell einen Zugang, egal wie modern oder wie alt das ist. Aber ich denke jetzt auch, so für die Breitmasse ist jetzt ein Mozart sicher noch gut zugänglich, es hat schöne Melodien. Verspielt ist, oder? Ja, genau, verspielt. Und man kennt auch immer, ich glaube, es ist auch immer so, etwas, wenn der Mensch etwas kennt, hat man schnell Zugang. Und das ist jetzt bei Mozart, ich glaube, jeder hat schon Mozart-Melodie gehört und erkennt es dann wieder und so, ah ja, das ist jetzt dort die Königin der Nacht in der Oper oder Zauberflöte. Und wenn du dann in der Oper hockst und dann aufgeweckt wirst, ah, jetzt kommt dann die Arie. Jetzt
kommt dann, ne?
Ja.
Happening.
Ja, genau. Ja.
Und nachher kommt dann gleich schnell Beethoven, oder? Also so im klassischen Mainstream, nach Mozart.
Ja, ich denke jetzt, also die Klassik ist schon Beethoven, Mozart.
Sind Bach sehr, wahrscheinlich.
Ja, Bach.
Ein bisschen weiter sich in das Gefilde rein.
Ja, Bach ist der Barock, aber natürlich geht es auch unter den ganzen Deckmantel so klassische Musik. In der Klassik eben, würde ich schon sagen, Beethoven, Mozart und Bach, so als wenn Eifertheater musst wählen, in der Barock dann er. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere, die spannend sind.
Wer findest denn du spannend? Du bist ja jetzt, hast ja da die Materie durchdrungen. Was findest denn du noch spannend? Was erquickt dich?
Ich finde sehr vieles interessant. Also, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist ja etwas hören. Da finde ich nicht das Gleiche unbedingt spannend wie selber singen. Es gibt Sachen, wo ich zum Beispiel sehr gerne singe, aber jetzt zum Hören nicht gleich spektakulär finde wie anders. Also, ein Beispiel ist Bellini. Finde ich zum Singen super toll, aber zum Hören finde ich es nicht immer gleich packend. Gleich auch bei Bach finde ich zum Singen mega spannend, weil es einfach technisch anspruchsvoll ist. Aber da gibt es auch Sachen, die ich jetzt zum Hören finde, da habe ich noch nicht ganz den Zugang gefunden. Und da gibt es Sachen, die ich nicht singen kann wegen meiner Stimme, weil es zu tief oder zu hoch ist, aber zum Hören finde ich es mega cool, oder weil es noch schwierig ist, oder weil ich noch zu jung bin. Und das gibt es natürlich auch.
Ah, okay. Gibt es das wirklich, dass man sagt, dort muss ich noch ein bisschen älter werden, muss die Stimme noch ein bisschen abgerauter werden und das kommt dann irgendwie in meinen 40er, 50er.
Ja, also es ist wirklich, die Stimme entwickelt sich eigentlich immer. Okay. Und dann gibt es auch, es gibt schon Partien, wo man als junger Sänger, also die meisten jungen Sänger nicht können singen. Und je nachdem, wie sich die Stimme entwickelt, kann man das dann vielleicht mal. Aber es gibt auch Stimmen, die sich, ich sage, nicht in die Richtung entwickelt und dann bleibt man halt in dem Repertoire drin, wo man hat. Aber das ist noch schwierig zum Voraus sehen, ja, okay, die Stimme entwickelt sich jetzt in die Richtung, ich kann mal das singen. Muss man ein bisschen vorzunehmen.
Als Musikschulleiter, wie wichtig oder welchen Stellenwert hat denn die Musik in der Schule?
Also du meinst in der Volksschule?
In der Volksschule, ja.
Ja, also wir versuchen jetzt schon in Küsnacht, ist jetzt die Musikschule frisch in die Volksschule integriert und ich glaube, gerade jetzt dort sind wir schon dran, dass wir auch in der Volksschule noch präsenter sind mit der Musik. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber grundsätzlich, ich glaube, man kann fast nicht zu viel Musik machen, weil es ist so etwas Tolles einerseits, aber man lernt auch einfach extrem viel bei Musik machen. Klar, man kann nicht nur Musik machen in der Schule, das wäre auch falsch, aber...
Nein, aber ich merke das schon, oder? Also Sport wird ja eher noch... akzeptiert, also in den breiten Dings und nachher wird, bei Musik wird dann schon oft über Hobby geredet,
ja.
Aber dass das als Beruf raus, man beißt sich durch und dann wird dann aus dem Hobby plötzlich etwas Monetäres, aber es hat schon nicht den Stellenwert wie gewisse andere Fächer oder Entwicklungen, wenn man es jetzt gesellschaftlich anschaut.
Ja, definitiv. Und also, weil man es auch schon ein bisschen politisch ist, ist natürlich ja, schon auch...
Du siehst, auf was ich nachher raus wollte.
Das ist natürlich schon auch im politischen Diskurs in, ja, ist schon auch ab und zu die Argumentation, eben, wie du sagst, Sport ist noch eher akzeptiert, quasi, ja, das ist zwar schon auch ein bisschen ein Hobby, ich überspitze jetzt, aber
wenn
das,
du aber Talent hast, kannst du schnell
Geld machen. Genau, und bei Musik ist schon auch so ein bisschen, ja, das ist das so, ich sage jetzt mal gerade von gewissen Tendenzen politisch, so, ja, das ist so ein bisschen schöngeistig und ja, das, von dem haben wir ja nichts und sie sollten lieber einen richtigen Job lernen. Das, ja, es ist schon noch zum Teil so um, ja, ich weiß nicht, wie viel Neid das dort damals mitspielt in den Diskussionen, weil schlussendlich, wenn Leute ihr Hobby zum Beruf machen können und mit dem erfolgreich sind, umso schöner, oder?
Ja, das habe ich am eigenen Leib
ja.
Müssen durchmachen. als ich da angefangen habe, ich bin ja gelehrter Buchhalter oder habe zumindest eine Anlehre gemacht, aber ich wollte eigentlich das nicht machen. Und nachher, ich wollte immer in die Medien und wollte reden. Also das hat man schon immer in den Elternberichten gelesen. Die einen haben geschrieben, die Jan hat ein grosses Redetalent. Die anderen haben geschrieben, die Jan hat ein grosses Redebedürfnis. Ja. Da kann man jetzt daraus schliessen, was man will. Aber eigentlich war es wie vorzeichnet. Nachher ist natürlich dann in den 10er Jahren so Social Media wirklich durchgestartet. Und ich habe dann einfach nach meiner Nahtoderfahrung dann einfach wirklich meinen Job gekündigt und habe dann wirklich mal einfach von der IV-Rente gelebt und habe dann auch von Social Media für mich entdeckt. Ich habe immer schon YouTube geschaut, habe dann aus Jux und Tollerei das gemacht und habe dann über das mein Podcast-Format angefangen und dann habe ich halt auch viel gehört. Ja, aber weißt du, könntest ja dann auch das IV-Schmarotzer gelten, du könntest ja jetzt wieder zum Buchhalter oder zumindest in eine Institution gehen arbeiten. Aber du mit deinem Hobby verdienst ja auch nichts. Und nachher kommt plötzlich das Engagement vom SRF.
Ja.
Und das hat in der Gesellschaft alles gedrückt, dass ich jetzt als Moderator gilt. Also
ja.
Ich habe das ja nicht geübt, sondern das ist aus Learning by Doing passiert. Und nachher ist der Stempel gekommen und jetzt komme ich Anfragen über und kann so meine Rente wie abgeben oder minimieren. Und weil ich einfach mir vertraut habe, aber ja. Gesellschaftlich hat das schon noch als Hobby geltet und kannst jetzt drauf verdienen. Das ist ja immer spannend und das weißt du auch. Wenn du in eine neue Runde kommst, die erste Frage ist, wie heisst es und nachher was machst.
Genau.
Und wenn dann irgendwie sagst, ich mache da ein bisschen YouTube, heisst, kann man davon leben? Also, das ist höchst spannend.
Ja, also ich habe zum Teil angefangen zu fragen, also jetzt als Musikschulleiter ist es ein bisschen einfacher. Also wenn mich jemand fragt und ich eine gute Stimme bin, sage ich ja klassischer Sänger und vielleicht eben Musikschulleiter und dann ein bisschen aufzählen. Und dann ist wie so, glaubst du, wenn ich sobald ich sage Musikschulleiter, können sich die Leute ja, etwas vorstellen. Also, er schafft etwas. Aber es ist auch so, dass ich als Sänger zum Teil besser verdiene als Musikschulleiter. Also das ist nicht, aber das muss man dann den Leuten nicht immer erklären. Es ist nicht, manchmal hat man keine Lust. Es ist ja, ein Kollege hat mal im Studium gesagt, wenn du eben an einer Party kommst und sagst, ja, ich bin Sänger, dann ist immer die erste Reaktion, ah, sing doch mal etwas. Und niemand würde einem Maurer sagen, ja, maur doch jetzt mal etwas.
Ja, mach da Zement und ein bisschen so Baumklötzchen, machen wir doch jetzt gerade im Maur,
genau.
Im Keller runter.
Ja, aber ich finde, mit dem kann ich gut umgehen. Eben, manchmal finde ich es auch ein bisschen unnötig, aber ja, schlussendlich, ich darf das machen, was ich gerne mache. Und wenn das dann Konsequenzen sind, die ich muss sagen, dann ist es halt so. Also das ist nicht so tragisch.
Nein, und ich denke auch, wenn man jetzt so schaut, aber wenn man mit den Kindern wieder daran arbeiten kann und auch wieder sieht, wie Freude wieder überspringt, ist ja das dann auch wieder eine Erfüllung im Job, oder?
Definitiv,
als Musikschulleiter. Was hat dich denn politisiert, Jonathan?
Wieder eine gute Frage. Verschiedene Sachen. Ich glaube, was am meisten politisiert hat mir schon so der Umgang mit Minderheiten. Also ganz konkret, ich habe an einem Ort geschafft, bin mit dem Bus angefahren und habe dort doch relativ viel Rassismus erlebt, also vor allem verbal. Leute, die angegangen worden sind und dort habe ich mich noch nicht getraut zu wehren. Heute würde ich es vielleicht anders machen, aber es war wie so ein bisschen der Trigger gewesen, zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo Leute, die anders aussehen oder die anders sind, so behandelt werden und ich will etwas dagegen unternehmen. Und dann ist es auch wieder ein bisschen so gelaufen, dass ich nicht alles in die eigenen Hände genommen habe, sondern ich habe einen Chor geleitet, wo ein Sänger mitgemacht hat, wo in der Partieleitung von der SP Art Goldau war und der hat mich dann so ein bisschen reingeholt.
So schön, ja. So nach dem Chor, so kurz einmal kommen und dann einmal so reingerutscht.
Ja, also ganz konkret war es in Kantonsratwahlen vor etwa, was ist das, 12 Jahren. Und er hat so in der Runde gesagt, ja, morgen müssen sie die Liste abgeben und wir haben einen zu wenig. Und
dann,
und das ist so der Klassische. Genau, und dann habe ich gesagt, du, also wenn ihr niemanden habt, ich komme schon auf die Liste, einfach halt auf dem letzten Platz. Ich will nicht gewählt werden, ich meine, ich war dort 22 gewesen. Ja, und dann...
Das hat sich ja jetzt im Verlauf schon ein bisschen geändert.
Hat sich geändert, ja. Nein, ich habe dann gemerkt, nein, es ist wirklich das, was ich gerne mache und was ich auch wichtig finde und wo ich auch Zeit will investieren. Und habe dann auf 2016 habe dann ein bisschen ernsthafter kandidiert und dort hat es dann ja geklappt.
Was fasziniert dich am politischen Prozess?
Ja, dass man effektiv etwas bewegen kann. Also, dass wir, okay, dass wir Strukturen haben, wo man mit sehr viel Arbeit selbstverständlich und mit viel Zeit etwas verändern kann. Also, wir haben ja wirklich ein System, wo man Sachen kann angehen kann. Es ist sehr langsam zum Teil.
Man muss einen langen Atem haben.
Muss mega lange.
Mit der Atmung,
oder? Ja, wir haben schon mit meinem Thema, ja. Aber eben, dass man halt wirklich Sachen kann verbessern kann. Oder zumindest kann schauen, dass es nicht schlimmer wird. Das ist ja manchmal auch noch etwas, was wichtig ist.
An dieser Frage bin ich jetzt schon ewig zum Umfielen. Welche Operette oder welche Opern würdest du an der Politik so drüber stülpen, wenn jetzt du das müsstest miteinander vergleichen?
Ja, es gibt viele Opern, wo natürlich auch politische Inhalt hat. Also bekannt ist zum Beispiel Ballo in Maschera von Giuseppe Verdi, wo es halt irgendwie um den König geht. Und, also wie immer, es geht um Liebe und am Schluss sterben die
zwei. Oder die Hälfte
zumindest. Oder die Hälfte zumindest.
Und die haben die Hälfte ja Herzschmerz.
Ja, genau. Das sind schon politische Themen, aber es gibt ja sehr viele politische Opern, Operette vielleicht ein bisschen weniger. Wobei Operette lustigerweise auch sehr...
Schon.
Operette ist gerade so, die französische Operette ist sehr politisch. Ja. Und gerade so Obrigkeitsunhörig zum Teil und so recht giftig auch. Und was ja auch wieder sehr spannend ist, dass man das dann auch aufnimmt. Aber jetzt so eine ganz konkrete Oper, wo man kann sagen, so ist Politik. Ja, vielleicht... Lustig ist vielleicht der Falstaff von Verdi mit vielen Figuren und da gibt es eine Szene, wo alle durcheinander singen, das ist ja etwas Typisches in der Oper.
Ja,
oder?
Aber in der Politik.
Genau, und dann singt aber der eine von diesen Figuren, singt, ja, hört doch auf, alle miteinander zu reden, ich verstehe nichts. Und das ist sehr etwas Sinnbildliches, finde ich. Ja, wenn man nacheinander wird reden, wäre es ein bisschen einfacher, oder wenn man einander wird zulassen, jetzt auf die Politik bezogen.
Und nicht schon vorgefertigt etwas angehen.
Genau. Natürlich, in der Oper ist es natürlich auch schön, wenn es übereinander gesungen wird, aber in der Politik wäre es cool, wenn man halt sich Zeit nimmt, den anderen zuzulassen. Und das passiert schon regelmäßig nicht richtig.
Was hast du eben jetzt 2016 bist du jetzt im Kantonsrat, wenn es mir richtig ist?
Ja.
Was hast jetzt du von dort, wo du auf dem letzten Listenplatz gewesen bist und noch jung und vielleicht wie alle jungen Menschen Welt verbessern und nachher in den politischen Prozess, was ist über dich gelernt, wenn du jetzt den jungen Jonathan anschaust, der so vielleicht ein bisschen Weltverbesserung zuerst gehabt und jetzt über Politik auch. Was hast du über Politik gelernt, jetzt, wo du selber in dieser Maschinerie bist?
Also ich würde sagen, ich bin immer noch gleich, du sagst jetzt Weltverbesserung.
Ja, das habe ich
gesagt. Idealist. Vielleicht,
Idealist. Ja. Vielleicht klingt das besser.
Ja, ich sage, Weltverbesserung ist vielleicht ein bisschen... Den Anspruch habe ich jetzt nicht an mich, dass ich die Welt kann. Also, wäre schön, aber ja.
Wohl, ich schon. Du schon. Sagen in die Politik.
aber ich würde schon sagen, ich bin noch ziemlich, oder vielleicht bin ich sogar idealistischer geworden.
Ah, okay. Aber, geschärft, das Profil geschärft.
Ja, ist. Sicher. Man setzt sich ja viel mehr mit Sachen auseinander, ja. Schaut viel mehr Sachen an, man hat dann auch mehr Informationen und sieht noch ein bisschen mehr hindurch. Also so ein bisschen der innere Drang, dass es soll besser werden. Eben, wie ich vorher gesagt habe, Leute, die vielleicht nicht das gleiche einfach haben wie ich oder Leute, die eben vielleicht anders aussehen oder so, dass es denen auch besser geht. So, der Drang ist immer noch in mir innen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das Feuer nicht verliert und dass man nicht irgendwie so ein Technokrat wird. Ja, natürlich, ich habe viel gelernt so in den politischen Prozess innen und wie das abläuft und was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und das ist auch mega spannend, das kennenzulernen, aber so die innere Einstellung ist eigentlich schon noch gleich wie am Tag 1.
Cool. Das sieht man manchmal bei gewissen Politikerinnen dann schon, desto länger sie in den politischen Prozess drin sind, werden sie immer mehr Teflon. So, ja. Also vor allem, wenn es dann um RegierungsrätInnen geht, merkt man dann schon, dass sie vielleicht noch am Anfang zugänglicher sind für Anliegen und nachher irgendwie ihr mediales Ich dann rausstreichen und dann du eigentlich die Personen vis-à-vis hast, aber dann eigentlich immer die gleichen Phrasen überkommst. Darum denke ich, Politik kann einem schon auch sehr abverlangen.
Ja, mega. Und ja, man lernt auch immer wieder halt zu verlieren und ja, die einen fühlen sich dann halt wirklich so den Schutzpanzer zu und ja, das ist schon eine Realität in der Politik, die sicher ist, wo eine Gefahr rum ist, dass man halt so ein bisschen abgehärtet oder so ein bisschen abgestumpft ist. Und was natürlich schon ist, jetzt gerade auf der Stufe, wo ich tätig bin, also im Kanton, wenn man ein bisschen aktiv ist, werden einem auch sehr viele Sachen zugeteilt und man hat wirklich einfach eine Kapazität, um alles gleich anzugehen. Und dann ist halt manchmal wirklich so halt die Frage, okay, was gewichte ich jetzt, wo und ich mich jetzt wirklich investiere. Das heisst nicht, dass ich nicht viele Themen...
Wahrscheinlich hat man alles auf dem Schirm, aber man sieht wahrscheinlich auch nach 8 Jahren im Rat, was ist jetzt eher der Zeitgeist, um wirklich einen Durchbruch zu machen, oder vielleicht muss ich zwei, drei Jahre warten, bis dann der Zeitgeist für die richtig ist, oder?
Ja, das ist definitiv...
Das lange Spiel spielen.
Ja. Ja, manchmal geht es auch darum, Themen zu setzen. Also man sagt, ich habe zwar keine Chance mit dem Anliegen, aber es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber diskutiert. Das gibt sehr viel, dass man dann sagt, ja, jetzt haben wir keine Chance, wir machen es gleich. Das ist sicher auch wichtig. Aber natürlich umso schöner ist, wenn etwas kann springen kann, wo dann auch Mehrheiten findest.
Und was ist das Highlight in der letzten 8 Jahren?
Mein persönlicher Highlight auf parlamentarischer Ebene war, ein Vorstoss von mir ist angenommen worden, der mehr Alternierlektionen auf der Primarstufe ermöglicht. Das heisst, dass mehr Halbklassenunterricht stattfinden kann, was natürlich die Lehrpersonen entlastet. Das ist so parlamentarisch das Highlight war. Ist nicht etwas Riesiges, aber immerhin so ein bisschen etwas, wo man kann sagen, ist passiert. Und dann haben wir 2 Initiativen durchgebracht. Das ist ein Kinderbetreuungsgesetz und Musikschulgesetz, die jetzt sind, und Transparenzgesetz. Das war aber schon vor meiner parlamentarischen Arbeit gewesen. Also die 3 Initiativen, wo ich mitverantwortlich war, dass es zustande kam. Und das ist natürlich mega schön, wenn du so siehst, eben gerade so Initiativen bist 4, 5, 6, 7 Jahre am Arbeiten. Und dann, wenn du dann so das Gesetz in der Hand hast und denkst, hey, ja, cool, jetzt haben wir das alles erreicht. Das ist schon schön, sind schon schöne Momente.
Und sicher das letzte Jahr jetzt, so von Sommer zu Sommer, wenn man das so im Jahr anschaut, wo du der höchste Schweizer gewesen bist, ist sicher auch sehr wertvoll gewesen und sehr auch inspirierend und auch sehr intensiv für dich, oder?
Ja, also das ist sicher ein sehr spannendes Jahr gewesen. Ich habe extrem viele spannende Leute kennengelernt. Hat zum Beispiel dich wieder mal getroffen, nach langer Zeit.
Nach sehr langer Zeit.
Und natürlich auch selber den Politbetrieb noch besser kennengelernt, weil du einfach nochmal ganz anders verantwortlich bist. Du musst halt die Sitzungen leiten und musst schauen, wann kommt was zur Abstimmung.
Ja, und denke auch der Kanton. Also natürlich bist du schon ewig im Kanton Schweiz verwurzelt. Weil wir kennen dich ja jetzt auch schon eigentlich 30 Jahre, aber lange, lange Zeit nicht mehr gesehen, weil Jonathan und ich sind zusammen in Spielgruppen, zu dem kommen wir sicher nachher noch kurz. Aber der Kanton ist sicher noch ganz anders bereist, weil halt jetzt mit Amt und Würde, oder?
Ja, also mal geografisch, man ist natürlich viel unterwegs als Kantonsratspräsident. Man reist viel um, aber man trifft natürlich auch sehr viele unterschiedliche Leute. Ja, also ich bin zum Beispiel bei der Schützen-DV gewesen, was ich jetzt so als Privatperson nie gegangen bin. Ja, aber es ist total spannend gewesen, mit den Leuten sich austauschen und ihre Wünsche und Ideen zu hören. Und, oder eben ganz viele andere Veranstaltungen, wo man einfach sonst nie als Privatperson wird angehen. Und das ist schon spannend. Eben neben dem, dass ich einfach den parlamentarischen Betrieb ganz anders entdeckt.
Welches Aha-Erlebnis hast du in dem parlamentarischen Betrieb erfahren, wo du vorher vielleicht nicht gewusst hast?
Gut, mir ist ja nicht gerade sofort Präsident, mir ist jetzt erst im Büro und dann ist man Vize und dann Präsident, dass wir wachsen so ein das Amt rein. Du, man ist eigentlich schon auf, ich sage jetzt mal, vieles vorbereitet. Und so das mega, das Aha-Erlebnis ist zum Glück nicht passiert, weil das war wie schlecht gewesen, weil wir nicht gut vorbereitet gewesen wären. Aber es ist halt, hat einfach wirklich jede Saison gute Vorbereitung gebraucht. Gutes Einlesen, ich habe ab und zu wieder die Geschäftsordnung vom Kanton gelesen, vom Kantonsrat gelesen, damit ich wirklich den Sattel
fest bin. Du wenn was kommt.
Ja, genau.
Kein Versprecher.
Genau.
In deinem Keller einfach geübt.
So. Genau, so, also ja, reden muss man schon einmal selber üben.
Ja, das du
da. Weißt ja du auch, oder?
Das weiss ich. Und wie hast du denn die Veranstaltung von der Teilhabekonferenz in Rotenthurm gefunden, wo wir uns wieder getroffen
haben? Ja, das war auch so eine Veranstaltung gewesen. Vielleicht wäre ich auch sonst gegangen, weil das finde ich ein wichtiges Thema, aber dort bin ich auch effektiv eingeladen worden und bin sehr gern gegangen. Ich habe dort sehr spannend gefunden, mit den Leuten zu reden, so zwischendrin, um halt so ihre Bedürfnisse oder ihre Anliegen mitzubekommen. Klar, man hat ja immer wieder mit verschiedensten Leuten auch im Alltag Kontakt, aber wenn es halt dann so konzentriert ist auf ein Thema, ist es schon spannend, wenn man zum Beispiel von den Tixi-Taxi gehört oder sonst eben, ein Punkt ist immer noch, ja, wie sind die Zustiege bei den Busverbindungen.
Das zieht sich durch die ganze Schweiz.
Oder? Genau.
Ich habe gestern auch ein Zeitungsinterview gegeben zu unserem Bahnhof im Kanton Zug und das ist ja...
Habe ich gesehen, dass du das gemacht hast, ja. Und das habe ich extrem spannend gefunden. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, dass man das mitnehmen kann, diese Sachen, und dass man es halt auch weiter schafft, auf der politischen Parkett zu bringen. Das wäre halt total wichtig.
Ja, und ich hoffe einfach, dass der Zeitgeist so bleibt, dass man halt nicht immer, also man fährt ja langsam an, nicht mehr nur über uns zu reden, sondern mit uns, dass das Strecke gewinnt. Also, dass man nicht plötzlich wie so gewisse andere politische ExponentInnen plötzlich bei gewissen Sachen wieder zurückbuchstabieren, weil man vielleicht ein Positionspapier einreichen will, dass man wieder ein bisschen zum Gespräch wird. Dann bin ich ein bisschen vorsichtig, aber wenn das so bleibt, wie jetzt in den Zentralschweizer Kantonen, bleibt, dass man mit den Menschen, die es betrifft, redet und nach Lösungen mit den Menschen suchen, wird es halt auch einfacher, Gesetze zu machen, weil halt auch die Menschen gehört worden sind.
Ja, extrem, ja. Das ist ja in vielen Bereichen so. Das ist jetzt, also es ist wichtig, dass die Betroffenen auch mitschwätzen und ihre Meinungen sagen.
Ja, also das wird spannend, wenn wir es dann wirklich auf die weltpolitische Lage anschauen. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen besprechen, nach dem Podcast. Eben, es gibt schon Fragezeichen, wo ich nicht gerade Bauchweh habe, aber ich sehe Fragezeichen für mich kommen, je nachdem, zum Thema Behinderung. Aber was jetzt die Schweiz sicher jetzt gemacht hat, die letzten 3-4 Jahre, jetzt auch mit den Aktionen, wenn das so bleibt, bin ich sicher dafür und mache das sicher auch mit.
Ja, super, ja. So. Ja. Nein, ich meine, es bleibt das Thema. Sowieso, weißt du, jetzt die FDP hat, also ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade
angesprochen
hast. Das hast du gemeint, oder? Ich meine, es ist mega wichtig, dass man da dranbleibt und auch Gegensteuer gibt und sagt, hey, jetzt gerade die ganze Inklusion in der Schule, ist durchaus ein Erfolg und nicht nur halt ein Kostenfaktor, wie es halt gewisse gerne darstellen.
Oder? Ja, und vor allem eben, dann wären wir wieder bei einer Diskussion, wo ich denke, wir haben durchbrochen, dass man nicht nur immer von Kostenpunkten reden bei Menschen mit Behinderung. Aber wenn man sich noch einmal auf die Schule wendet, wie sieht denn die Inklusion in den Schulen aus, also in den Musikschulen, wo du vielleicht ein bisschen mehr Bezug hast?
Ja, also in der Musikschule ist das Thema zum Glück auch angekommen. Wir haben auch jetzt gerade kantonal das als Thema gehabt. Wir haben in unserer Musikschule auch jetzt jemanden, der schon mehr Erfahrung hat in diesem Bereich. Ich habe selber auch schon Schüler mit Dysonomie 21, wo super Zusammenarbeit war. Und das Thema ist da, aber ich finde selbstverständlich auch, wir können noch besser werden. Also auch bei uns sind noch nicht alle Räume gleich gut zugänglich, Rollstuhl zugänglich. Und ich glaube auch zum Beispiel die Kommunikation können wir noch gewinnen. Dort zum Beispiel, auch dort geht es dann auch richtig Leute mit Migrationshintergrund oder auch,
aber es würde ja allen helfen.
Genau.
Also leichte schon... Sprache und Barrierefreiheit. Oder ich bin gestern nach meinem Zeitungsinterview, das ich letzte Woche gegeben habe, bin ich am Bahnhof gewesen, am Warten.
Ja.
Gestern auf jemanden. Und dann ist auch eine ältere Dame gekommen, die jetzt einfach älter ist und jetzt aber nicht behindert. Und ich dachte, ja, sie haben recht gehabt, Herr Graf. Ich habe es in der Zeitung gelesen, der Bahnhofzug ist einfach kacke.
Ja.
Auch für mich als ältere Person, weil ja. der in der Kurve ist.
Ja.
Sag ich, ja, darum habe ich auch gesagt, dass das Gespür ist. Und, ja. dann verstehe ich nicht, oder, also, wenn man es so anschaut, wir wollen den Föderalismus und alle Kantone wollen eigenständig sein, aber jetzt bei der Bahnhof und beim öffentlichen Verkehr schiebt man alles auf den Bund
ja.
und er muss alles regeln. Ich wünschte mir schon, dass der Bund sicher den Lead hat, aber jetzt vor allem jetzt im reichen Kanton zukennt mir jetzt da schon auch ein bisschen Commitment zeigen und sagen, wir sehen, dass wirklich unsere Bevölkerung da ein Problem hat, wir unterstützen jetzt zumindest das BB oder macht irgendwie etwas und nicht einfach sagen, ja, da ist die Schuld bei den anderen.
Ja.
Dann verstehe ich manchmal die Zwischenzeit zwischen Bund und Kanton, aber wahrscheinlich haben die auch Reibungspunkte mit Bund und Kanton, wo du dann einfach denkst, der eine schiebt zum anderen zu und der andere schiebt es wieder zurück, was ich nicht verstehen kann.
Ja, eben, das sind dann die politischen Spiele. Das ist natürlich dann die politischen Spiele. Ja, das ist schon schwierig zu verstehen. Wo, oder auch zum Nachverfolgen, wo ist jetzt welche Entscheidung? Und
ja.
das ist sicher, eben, was ich vorhin gesagt habe, wir haben schon ein langsames System und manchmal auch ein undurchsichtiges auf den ersten Blick vorbei. Schlussendlich.
Nachher ist es dann sehr klar.
Es ist schon klar. Also, eben, ja, geht das, ich meine, im Kanton Schweiz haben wir dann Bezirk, wir haben das vierstufiges,
ja.
wir haben die Gemeinde, Bezirk, Kanton und nachher der Bund. Also, und das dann zu entflechten als Bürgerinnen und Bürger ist dann schon manchmal kompliziert.
Aber in den Graubereich.
Genau, ja. Jetzt, also, das ist jetzt so ein Beispiel, wo du sagst, ja, vielleicht hätten wir vor Ort sogar noch Mittel. Aber oftmals liegt es halt dann am politischen Willen, dass man dann halt das, eben das Thema zu wenig wichtig findet. Ich sage jetzt, wenn jetzt ein Regierungsrat vom Kanton Zug dort vielleicht wird voll sich dafür einsetzen. Ich kenne jetzt zu wenig, was schon alles gemacht worden ist. Gäbe es vielleicht schon noch Möglichkeiten. Eben, ich habe mich jetzt zu wenig mit dem, oder ich weiß zu wenig, wie der Stand der Dinge ist, aber...
Aber ich kenne sicher vom Kanton Schweiz ja auch, dass manchmal so ein Reibungspunkt ist, wo so, nicht ganz klar ist, wer jetzt da ist und dann kommt es einfach darauf an, hat man Commitment oder nicht?
Ja, das gibt es definitiv. Und
das
dann
ist überall
einfach,
so.
Ja. Und dann ist halt, also mega wichtig ist halt, eben, dass man die Herausforderungen, Probleme, dass man die adressiert oder und so ein Interview von dir macht halt wieder auf die Problematik aufmerksam. Im Idealfall sehen es halt die Leute, die zuständig sind, sagen, hey, ja, du hast recht, wir müssen da etwas machen.
Ich habe einen Freund gehabt, ein Kantonsrat jetzt aus dem Kanton Zug hat mir dann geschrieben und hat dann einmal genau wissen, was das Problem ist, weil er jetzt einen Vorstoß in die Richtung will machen.
Ja.
Und dann habe ich schon gemerkt, manchmal muss man dann halt schon blumig werden in der Sprache, um etwas können, zu adressieren.
Ja.
Aber jetzt als Musikschulleiter und wie verbringt jetzt Jonathan den Sommer?
Der Sommer ist eigentlich immer die gemütlichste Zeit, sowohl als Musikschulleiter.
Ist politisch ist Pause.
Genau, und das Englisch läuft auch wenig. Da fängt dann irgendwann die Vorbereitung für die nächste Saison an. Aber ja, jetzt Sommerferien, kommt ein bisschen das Wetter drauf an. Wenn es schön Wetter ist, gehen wir möglichst aufs Velo. Und ich bin passionierter Tour de France-Schauer. Also wenn es irgendwie geht, schaue ich die ganze Etappe 6 Stunden und schlafe ein bisschen dazu.
Ja, aber das ist so wie schlafen wie meinem Vater früher bei der Formel 1.
Ja, ja, aber
das
ich bin dann schon viel wach. Also ja, ich bin schon intensiv dran. Nein, ich bin wirklich sehr passioniert.
Was ist denn Faszination von der Tour de France?
Ja, also ich schaue viel Velorennen, aber Tour de France ist schon das Beste natürlich. Ja, ich glaube, da könnte ich jetzt stundenlang darüber philosophieren. Nein, es ist ich finde es spannend, weil taktisch ist es interessant, was passiert. Und B sieht man viel von der Landschaft. Also es ist halt wie so eine Landschaftssendung zwischendurch. Es ist lustig, den Moderatoren oder den Moderatorinnen zuzuhören, was sie so miteinander diskutieren. Und es ist ja auch einfach extrem faszinierend, dass zwei Leute irgendwie 3-4 Stunden am Stück über etwas schwätzen können, wo ja gar nicht so viel passiert. Also ich weiss nicht, hast du auch schon Velorennen
geschaut? Doch. Und dann, wenn Moderatorinnen auf Zack sind, dann wird dann oft noch über den Ort, wo sie jetzt gemacht werden, noch irgendwie geografische, wo man vielleicht einen Fensterplatz gehabt in der Schule noch nachgereicht und so.
Richtig. Oder halt so die Sticheleien zwischen den Moderatorinnen. Ja. Wenn es irgendwie, du bist ja für eine Profi gewesen, wieso, wie es bei dir so gewesen. Und ich finde, das ist einfach sehr unterhaltend. Also es ist wirklich fast ein bisschen ein Podcast mit Bild.
Das ist so. Und wir das Jahr habe ich gar nicht geschaut, Alpe-US gefahren, oder nicht?
Ich glaube, das Jahr ist sie nicht auf dem Programm. Bei der Frau ist sie auf dem Programm, sicher. Okay. Ja. Und das ist die dann aber erst im August. Ja.
Okay.
Aber natürlich Olympiaden und so verfolge ich dann auch.
Ja, Frankreich und vor allem Paris ist ja momentan ein interessanter Schmelztiger.
Ja.
Also, was da alles sich entwickelt. Sind wir gespannt. Du, Jonathan, ich wäre eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie jetzt jeder Gast oder Gästin darf auch der Gast oder Gästin noch ein paar Fragen stellen.
Ja, was sind so deine Programmpunkte in der nächsten Zeit? Was hast du so los?
Ja, also da ja der Podcast durch wird sein, wird du ja auch in meiner Sommerpause aufgenommen wirst, wird sicher Paralympics durch sein.
Ja.
Ende August, Anfang September, und ich bin dort einer von zwei Moderatoren, die dann in Zürich die 3-stündige Live-Sendung moderiert.
Also super.
Ich werde im Tandem die Sendung durchführen. Wir haben ein Team in Paris und wir haben ein Team in Zürich,
wo dann
so eine Sport aktuell, aber auch live, weil es ja Paris ist, kann man auch viel live zeigen, eine Mischung wird sein.
Ja. Spannend. Und auch
einen Tag Revue passieren lassen.
Ja, sehr gut.
Und da bin ich jetzt ein bisschen mich am Vorbereiten, nehmen uns, aber das ist im Parasport für mich nicht so schwierig, weil man weiss, wer kommt, dann muss man nur schauen, wer ist neu dazugekommen und welche Sportart ist neu dazugekommen. Aber ich bin sehr viel am Energietanken, weil das wird dann 12 Tage lang, 3 Stunden jeden Tag, eine Sendung sein, wird dann schon auch wieder mich durch die Nasenatmung und durch die Atmung der lange Atem gebraucht werden.
Ja, so kann man vorstellen, ja. Aber du bist jetzt einfach dich am Einlesen.
Ja, einlesen oder halt auch schon mit meinem Moderationsgespendli am Sachen anschauen. Wir haben jetzt gerade im Juni noch Fototermin für Medienmitteilungen, wo dann Ende Juli kommuniziert werden. So Sachen werden jetzt gemacht.
Cool.
Doch, und einfach wirklich, jetzt ist schon wirklich in der Genuss in der Mitte, weil zwischen Aktionstag Mai und Juni und August, September habe ich mir wirklich fest vorgenommen, einfach keine Erwartungshaltung von außen müssen zu gehorchen, sondern nur meine eigene Erwartungshaltung gerecht zu werden.
Sehr gut. Und jetzt ist ja die zweite Olympiade, wo du dabei bist, oder?
Die dritte.
Schon die dritte?
Wenn wir jetzt Winter noch
anschauen. Stimmt, ja. Und bist du jetzt schon, würde ich sagen, routinierter und entspannter, oder?
Ja, so. Also doch. Also natürlich wird es immer noch Nervenkitzel sein.
Ja.
Kann man etwa vergleichen mit dem, wenn du auf die Bühne stehst. Aber es ist nicht mehr so Nahtoderfahrung. Ja, weil weißt du, Jonathan, wenn man so das SRF-Gebäude und die ganzen Eindrücke und dann auch weiss, da schauen dir jetzt im Schnitt 30 bis 40'000 Menschen dazu.
Ja.
Ich habe extrem viel gelernt über, wie geht man um mit Fehlern.
Ja.
Vor allem, wie reagierst du drauf?
Ja.
Das wird wahrscheinlich bei dir beim Singen auch sein, dass du mehr, dass du dich auf einen Fehler fixierst, bist du draussen.
Ja.
Und darum musst du Fehler einfach an dir vorbeiziehen lassen und vielleicht in der Nachbereitung ein bisschen drauf schauen. Aber ich habe ja nicht einmal Zeit gehabt, um grosse Fehleranalyse machen im Nachhinein, weil wenn du Sendung an Sendung hast, dann bist du eigentlich, das habe ich immer spannend gefunden, die Sendung ist aufgezeichnet worden am 6 Uhr und dann habe ich eine Stunde gehabt, zum Zurückfahren und in dieser Stunde habe ich mich 20 Kilo leichter gefühlt und kaum bin ich daheim angekommen und habe Nacht gegessen, sind die 20 Kilo für die nächste Sendung am nächsten Tag schon wieder auf dem Rücken gehangen. Also du hast gar nicht grosse Zeit und das ist was Fehler und wie du mit Fehlern umgehst, weil eigentlich machst du nur die Fehler gross, weil das Publikum oder das Zuschauerpublikum merkt eigentlich in den meisten Fällen gar nicht, dass jetzt du einen Fehler gemacht hast, sondern wie du darauf reagierst, das merkt dann das Publikum.
Ja, also das ist etwas, also beim Singen übrigens auch etwas vom Wichtigsten, Fehler nicht anmerken lassen.
Und, du bist tot.
Ja, nein, und was ich aber auch finde, wenn jemand keine Fehler will hören oder keine Fehler will sehen, jetzt in deinem Fall, dann kann man ja einfach Roboter anstellen heutzutage. Und das ist ja auch, finde ich, das Schöne. Jetzt gerade beim Singen, sind wir eigentlich kurz beim Anfang vom Gespräch, aber...
Ja, so kann man gut, da kann man
machen. Ja, ich finde, beim Singen finde ich einfach extrem spannend, dass man eben, mir macht manchmal Fehler und manchmal crackt, also bricht die Stimme auf dem höchsten Ton und es ist für einen selber mega, mega übel und es ist schlimm, aber gleich, das macht sie dann auch wieder so menschlich, oder? Wir sind ja keine Roboter und wir versuchen die Perfektion anzustreben im Wissen, dass es nie perfekt wird.
Und oder das du hast nur einen kleinen Augenblick,
oder? Genau. Das ist natürlich cool, wenn du so ein Auge oder eine Phase findest, wow, das ist jetzt perfekt gewesen. Und das wird wahrscheinlich dir gleich gehen, oder? Und dann muss man wie auch einfach auch, eben, man muss schon streben haben, dass man es immer besser kann machen, weil einfach sagen, ja, du, jetzt gibt es halt Fehler, wäre ja auch schade. Nein,
aber man kann, also da auch da Balance zu finden zwischen dem Überbiss und dem gar kein Biss, das ist immer ein Krux, oder?
Nein, das ist also definitiv sehr ähnlich bei uns.
Ja, und dann ist es einfach auch kompetitiv. Also ich habe eigentlich am Schluss von meinen Sendungen, also im Verlauf von diesen 12 Sendungen, eigentlich auch immer wieder Freude gehabt, nachher in kleinen Fällen wieder besser zu werden und wieder anzustehen und wieder an dem zu schrauben, oder?
Ja.
Hey Jonathan, ich habe es wahnsinnig genossen und ich bin eigentlich froh, weil eben, wir sind ja zusammen in der Spielgruppe und so haben wir auch wieder einen Kreisschluss gehabt und ich danke dir recht herzlich.
Ja, danke dir, es war mega spannend gewesen und ich freue mich, dich dann irgendwie, zumindest spätestens im Fernsehen zu sehen, aber sonst irgendwo läuft man sich sicher wieder, oder fährt man sich wieder über den Weg.